Ich möchte heute den Predigtext lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 1 bis 9 und 14 bis 18. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wohin er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jetzt ab Vers 14 weiter. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.
Vielen Dank, Josua, dass du es noch hörst, schnell, für das Lesen dieses Textes. Wir haben also ein Zwiegespräch gehört. Das wirkliche Zwiegespräch war sicher viel länger. Der wesentliche Ausschnitt ist uns vorgelesen worden. Es war sicher auch für den Herrn Jesus, der hier nur mit ihm im Text benannt worden ist, etwas Außergewöhnliches. Prominenter Besuch. Nikodemus, den der Text uns vorstellte, der gehörte nämlich zur streng religiösen Partei der Pharisäer. Das waren Leute, die im Gegensatz zu den Sadduzäern, die hellenistischen Fremden und die zugleich rationalistischen Einflüsse damals im Volk Gottes ablehnten und dafür auf ganz peinlich genaue Gesetzeserfüllung achteten. Die hielten die alten Werte hoch. Nikodemus war deshalb prominent, weil er ein Mitglied des 71-köpfigen höchsten Richter- und Regierungskollegiums war damals. Ein Mitglied des sogenannten Hohen Rates. Und dort in diesem Rat gab es also eine Regierungspartei und eine Oppositionspartei, genau wie wir das kennen. Und wir können den Nikodemus einordnen als ein Mitglied der Opposition, als einer, der in schwieriger Zeit der römischen Fremdherrschaft den Hinweisen, den alten Hinweisen auf den Messias, den Traditionen und vor allen Dingen den heiligen Schriften im Volk Israel noch genaueste Beachtung schenkte. Nun, nach der Betriebsamkeit des Tages, ich schätze diesen nächtlichen Besuch nicht unbedingt so ein, wie wir ihn immer gesehen haben, heimlich, dass er nicht gesehen wird, kommt also der Nikodemus bei Nacht. Vielleicht hatten beide auch am Tag gar keine Möglichkeit, zusammenzutreffen, weil jeder sein Programm hatte. Und übrigens war eine Begegnung nachts damals so unüblich nicht. Die Sonne brannte nicht mehr so heiß. Man konnte sich in Ruhe auch umfangreicheren Themen widmen. Und so ordne ich diesen nächtlichen Besuch des Nikodemus ein. Es war keineswegs unüblich, dass man bei Nacht tiefergehende Gespräche führte. Zu dieser Zeit war ja im Hohen Rat die Bestrebung und die Erwartung lebendig, der Messias könnte kommen. Und jede Person, die irgendwie auffiel, damals in Israel, wurde vom Hohen Rat dahingehend beachtet und betrachtet, ob es der Messias sein könnte. In dieser frühen Phase des Lebens des Herrn Jesus auf der Erde hatte der Hohe Rat sich da noch nicht positioniert. Die Meinungsbildung hatte noch gar nicht begonnen. Und der Nikodemus, den wir hier sehen, war in gewisser Weise ein Vorreiter, ein Vordenker, einer, der es genau wissen wollte, aus erster Hand. Und das, glaube ich, das zeichnet ihn schon mal aus, dass er nicht irgendwie auf jemand hörte, der auch was gehört hatte, sondern dass er den Dingen auf den Grund gehen wollte. Und wie wir nachher noch sehen werden, muss diese nächtliche Begegnung einen bleibenden Eindruck auf ihn gemacht haben. Denn später tritt er im Hohen Rat einmal gegen die Mehrheit für diesen Jesus auf, indem er ihn vertritt und sagt, hör doch mal auf unser Recht. Verurteilt denn unser Recht jemand, den es gar nicht selber gehört hat? Da gehörte schon Mut dazu. Vielleicht haben sie ihn niedergeschrien hinterher. Und nach seinem Tod, da bekennt er sich als Außenseiter ganz öffentlich zu ihm, indem er mithilft, ihm ein fürstliches Begräbnis zu verschaffen. Also, das macht den Nikodemus für mich sehr sympathisch. Das war einer, der selber nachdachte, notfalls auch ein Abweichler, wenn es seiner Überzeugung entsprach. Und nun erfährt er in diesen kurzen Sätzen, die wir vorgelesen bekommen haben, vom Herrn Jesus das Wesentlichste, was er wissen musste. Und wie wir sehen werden, was er gar nicht erfragt hatte. Was der Herr Jesus nämlich zum Nikodemus sagt, das übersteigt bei weitem alles, bis dahin gehörte. Alles, was die Propheten in Israel irgendwann einmal verkündigt hatten, stellt der Herr Jesus mit diesen wenigen Sätzen in den Schatten. Es ist die direkte Belehrung aus dem Mund Gottes, die der Nikodemus hier hört. Der Herr Jesus spricht von einer ganz besonderen Vokabel. Er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und er trifft das Problem. Genauer geht's nicht. Indem er auf die nicht laut gestellte Frage des Nikodemus antwortet. Also der Nikodemus hat gesagt, Lehrer, wir wissen, dass du von Gott kommst. Niemand kann die Zeichen tun, die du tust, und verlangte damit nach einer Erklärung. Aber der Jesus sagt nicht, ja, ich komme von Gott. Ja, du hast recht mit den Zeichen. Er kommt auf den Punkt und sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Er sah ja seine Gedanken, schaute in den Kopf des Nikodemus hinein und wusste, was er eigentlich gefragt hatte oder hätte fragen wollen. Und da Jesus macht klar, das Ziel meines Kommens ist nicht die Reparatur des alten, durch die Sünde für die Gemeinschaft mit Gott unmöglich gewordenen menschlichen Zustands. Das Ziel meines Kommens ist auch nicht die Besserung der politischen Verhältnisse, die Befreiung von der römischen Fremdherrschaft etwa. Was ich anzubieten habe, ist eine völlig neue Qualität. Es geht darum, das Reich Gottes zu sehen, zu erleben. In der Zukunft einmal in den Himmel, in die Gegenwart Gottes einzugehen, darum geht's doch in unserem Leben. Und die einzige Möglichkeit dazu beschreibt der Herr Jesus mit den Worten Neugeburt, Wiedergeburt. So wie man in unsere heutige Welt nur durch Geburt hineinkommen kann. Also ich habe so verschiedene Möglichkeiten gedacht. Die bildenden Künste, die machen ja täuschend ähnliche Plastiken von Menschen. Aber die leben ja nicht, die kommen dadurch nicht in die Welt hinein. Die Technik schafft uns Roboter, die können menschliche Arbeit verrichten, aber sind keine Menschen. Und die Kaufleute mit einem Berg voll Geld schaffen es nicht, einen Menschen in diese Welt hinein zu produzieren. Das geht nur durch Geburt. Und genauso kann man in die neue Welt Gottes durch nichts anderes hineinkommen als durch neue Geburt, durch Wiedergeburt. Und damit hat der Nikodemus ein Problem, und ich denke nicht nur er. Kein Gesetzeslehrer in Israel damals, kein alttestamentlicher Gottesmann hat je so etwas gehört. Und da fragt der Nikodemus, wie kann ein Mensch neu geboren werden? Kann er etwa noch mal in den Leib seiner Mutter eingehen? Naja, das war nun so irgendwie eine hilflose Frage, weil er es nicht verstanden hat, denke ich. Daraufhin erklärt der Herr Jesus ihm einen wichtigen Unterschied. Er sagt, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und er umschreibt mit Fleisch die leibliche Beschaffenheit des Menschen, den Stoff, aus dem wir sind. Aber wir kennen ja die Redensart, das muss noch in Fleisch und Blut übergehen. Das ist das Material, aus dem wir sind. Fleisch, damit ist unsere menschliche, unser menschlicher Körper gemeint. Was aus Fleisch geboren ist, das lebt grundsätzlich zeitlich begrenzt. In unserer heutigen sichtbaren Welt. Aber die Wiedergeburt, von der Herr Jesus hier spricht, die stellt den somit Neugeborenen auf eine ganz neue, höhere Stufe von Leben. Was aus Geist geboren ist, ist Geist. Die Welt Gottes, die es zu erreichen gilt, ist eine völlig andere Welt als die Welt, in die wir hineingeboren worden sind. Da Jesus nennt den Unterschied ganz kurz Fleisch und Geist, nicht vergleichbar. Es geht um das Erreichen der nicht stofflichen Welt Gottes. Es geht um das Erreichen des ewigen Lebens. Das hört der Nikodemus in dieser Nacht zum ersten Mal. Es fordert ihn heraus. Er ist doch ein gebildeter Mensch, Theologe, Parlamentarier mit Verantwortung. Er kann sich doch jetzt nicht auf irgendwelche Dinge einlassen, die da der Herr Jesus nicht belegen kann. Man muss sich klar machen, um den Nikodemus zu verstehen, dass in seiner Theologie, die er wirklich studiert hatte, jeder Hinweis auf das ewige Leben fehlt. Das war völlig neu, was er in dieser Nacht erfährt. Im ganzen Alten Testament kommt dieser Begriff nicht vor. Auch die Beschreibung als Geist geboren, die da Jesus ihm sagt, die war so neu, dass er erstmal darüber nachdenken musste. Für ihn wirkte Gottes Geist nur in die sichtbare Welt hinein, zeitlich begrenzt und örtlich begrenzt. Und irgendwie zu ahnen, aber nicht genau zu belegen. Also Nikodemus kannte die Bundesverpflichtungen, er hielt sie ein und er glaubte so für sich und sein Volk in der fleischlichen, in der damals und heute sichtbaren Welt unter Gottes Segen leben zu können. So war es bisher. Und die ganz offensichtlich neue Realität, die unsichtbare geistliche Welt, von der der Herr Jesus hier zu ihm sprach, die muss ihn vor eine Menge unausgesprochener Fragen gestellt haben. Was ist mit dieser neuen Welt? Ist die erlebbar oder ist sie virtuell? Ist sie sichtbar oder nicht? Muss ich das träumen? Wann, wo, wie, woher kommt diese neue Welt? was ich nicht verstehe, kann ich doch nicht glauben. Da hilft der Herr Jesus ihm zurecht und sagt, es gab und es gibt bis heute viele Realitäten, die wir nicht erklären können. Und doch sind sie erlebbar. Das Beispiel, das der Herr Jesus bringt, ist ganz einfach. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt. Denk an den Wind, sagt der Herr Jesus zu dem Nikodemus. Auch wenn wir heute mehr über den Wind wissen als der Nikodemus damals. Der Wind war real, der war zu spüren. Ohne dass der Nikodemus da irgendetwas genau erklären konnte im Zusammenhang dazu. Vielleicht hörte aber der Theologe Nikodemus an dieser Stelle auch dieses andere Wort Geist. Denn die griechische Vokabel Pneuma, die mit Wind übersetzt wird, kann genauso auch mit Geist übersetzt werden. Dann hätte er vielleicht an Gottes Wirkungen des Geistes in der alttestamentlichen Zeit gedacht, die wohl zu beobachten, aber eben nicht zu erklären gewesen sind. Und vielleicht wurde es ihm an dieser Stelle klar. Die Worte, die der Herr Jesus zu ihm sagt, die weisen in eine ganz andere Zeit, in die Zeit nach unserer Zeit hinein. Gottes Plan reicht weiter. Er will die Leute, die von Neuem geboren sind, nicht nur zu Gesegneten für 70 oder 80 Jahre machen. Er will ihnen ewiges Leben geben. Und dann sagt er zum Nikodemus, du weißt doch damals in der Wüste die Sache mit den feurigen Schlangen. Gott hatte den Schlangen gestattet, sein Volk zu beißen und jeder Gebissene, der war dem Tod ausgeliefert. Es gab keine Hoffnung. Das alte Leben ging mit diesen Schlangen bis zu Ende. So lange, bis Mose eine eherne Schlange angefertigt hat, die hoch auf einen Stab gesteckt, im Wüstensand aufgestellt und dem Volk gesagt hatte, jeder, der diese Schlange anschaut, wird nicht mehr sterben. Wer sich damals auf diese Zusage verlassen hatte, der bekam sein Leben neu geschenkt. Dazu musste er nur an dieses Wort glauben und hinschauen auf diese Schlange. Und was Herr Jesus sagt, ist die Antwort auf die nicht gestellte Frage des Nikodemus. Genau so bekommt jeder, der an den erhöhten Sohn des Menschen glaubt, das ewige Leben geschenkt. Nikodemus konnte nicht wissen, dass der Jesus hier von sich selber spricht, aber wir können es wissen, weil es für uns in der Vergangenheit liegt. Er sprach damals schon von seinem Sterben, das noch 3 Jahre voraus in der Zukunft lag. Und er verknüpft die Gabe des ewigen Lebens mit diesem seinem Kreuzestod. Ich stelle mir vor, wie der Nikodemus in dieser Nacht sehr nachdenklich nach Hause ging. Der hatte viel zu knacken an diesem, was er gehört hatte. Er wird die Zusammenhänge erst später erfasst haben. Aber lasst uns mal einen Moment nachdenken, was durch den Kopf des Nikodemus gegangen sein muss, als er später geholfen hat, den toten Körper des Herrn Jesus vom Kreuz abzunehmen. Ob er dort vielleicht verstanden hat, was der Herr Jesus ihm damals gesagt hat bei seinem ersten Besuch. Es gibt da einen kleinen Hinweis im Bibeltext, der mich nachdenklich macht. Nikodemus brachte 100 Pfund Aloe und Myrrhe mit. Also zu Pulver zerstoßene Aloe und Myrrhe. Und das ist nach unserem Gewicht ungefähr 32 Kilo. Ich stelle mir vor, wie der Nikodemus nach Golgatha gegangen ist. der hat sich ausgelastet. Der brachte nicht mehr fort damals. Alles, was er tragen konnte, hat er mitgenommen. So wertvoll war ihm der Tod des Sohnes Gottes, den er damals kennengelernt hatte. Bis dahin, bis zu diesem Moment, war Nikodemus ein heimlicher Jünger, so lesen wir es. Aber nun war das vorbei. Jetzt war es ihm egal, wer alles das wusste oder mitbekam. Jetzt trat er aus der Heimlichkeit, aus der Nichtöffentlichkeit heraus und bekannte sich öffentlich zu diesem Herrn, weil sein Sterben und das Geschenk des ewigen Lebens ihn so überwältigt hat. Und auch wir dürfen das wissen. Das Sterben und das Geschenk des ewigen Lebens werden wir so wie Nikodemus nicht sofort verstehen. Trotzdem sagt der Herr Jesus, warte nicht, bis du es verstehst. Bis du denkst, genug zu verstehen. Glaube meinen Worten. Glaube an mich. Das genügt zur Rettung vor dem ewigen Tod. Du musst es nicht verstehen. Der Glaube an ihn sichert sofort ewiges Leben. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Rettung aus der Welt der Sünde, deren Verlauf durch Gottlosigkeit vor und nach dem physischen Tod gekennzeichnet ist, geschieht durch das Werk einer einzigartigen Person, des Sohnes Gottes, der uns in diesem Bibeltext begegnet. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren. Jeder, der an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Diesen Glauben können wir nicht produzieren. Er ist Geschenk Gottes, wenn wir das wollen. Es beginnt ganz klein, wie bei einer Geburt. Vielleicht mit dem nicht kategorischen Ablehnen dessen, was du gerade hörst. Aber echter Glaube wird wachsen. Der Jesus beschreibt in Vers 5, wie diese Wiedergeburt in das ewige Leben hinein geschieht. So wie ein natürliches Kind Vater und Mutter hat, so nennt auch der Herr Jesus zwei Voraussetzungen für die Wiedergeburt. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und die Formulierung zeigt, dass diese beiden Dinge, Wasser und Geist, unmittelbar miteinander und untrennbar miteinander verknüpft sind. Diese Worte sind ganz unterschiedlich ausgelegt worden. Und ich will es uns gleich zuerst sagen, das Naheliegende führt uns in die Irre. Wer jetzt denkt, dass mit dem Wasser, was da jetzt hier genannt ist, das Taufwasser gemeint ist, dem muss ich sagen, das können wir so nicht nachvollziehen. Nur wenn man das Christentum als eine Sammlung von Ritualen und Zeremonien ansieht, dann neigt man zu dieser Sicht. Dagegen spricht, dass Rituale nicht retten. Das Christenleben beginnt grundsätzlich mit der neuen Geburt und nicht mit der Taufe. Taufe ist auch nicht Bedingung für die neue Geburt. Wenn es eine Bedingung wäre, würde das zu einem Zeitdruck führen, Menschen möglichst schnell zu taufen, sobald sie irgendwie gläubig geworden sind. Wir sehen im Hinweis auf das Wasser einen eindeutigen Bezug auf das gesamte Wort Gottes, auf die Bibel, in der wir die Aussagen sowohl zur Wiedergeburt als auch zur Taufe finden. Wie Wasser reinigt uns das Wort Gottes von falschen Vorstellungen über uns selbst, über Gott und über seinen Heilsweg, je mehr wir darin lesen. Wer sich die Zeit nimmt und ergebnisoffen in der Bibel nach Hinweisen zum Thema Taufe sucht, der stellt fest, dass die Taufe heute ein Akt des Bekenntnisses ist. Ein sichtbares Zeichen für die unsichtbare neue Geburt, die vorher stattgefunden hat, sein soll. Und so habt ihr es erlebt, ihr jungen Leute, ihr Leute, die ihr euch taufen lassen wollt. Walter sehe ich nicht. Ach dort, ja. Ihr habt diese neue Geburt auch bezeugt in den Vorgesprächen. Und wir freuen uns mit euch, dass ihr das konkret machen wollt und konkret kundmachen wollt und euch taufen lassen wollt. In dem Hinweis auf den Geist, den da Jesus noch in diesem Satz sagt, erkennen wir die Gabe des Geistes Gottes, der diese Worte, die wir von ihm hören, zur Wirkung bringt, der sie übersetzt und verständlich macht. Dieser Geist Gottes bewirkt eine Menge von geänderten Erkenntnissen. Zunächst mal hilft er uns, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Wir lesen in der Bibel dazu, er wird die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Er schenkt auch einen neuen Blick auf den Herrn Jesus, auf den von allen Verachteten und Belächelten. Er wird ihn verherrlichen, lesen wir in der Bibel. Wir schauen, wenn wir den Herrn Jesus anschauen, ein Wunder Gottes. Und wir bringen es nicht mehr fertig, über ihn zu spotten. Und wir nennen ihn Herr. Das ist die Wirkung des Geistes. Und dann ist der Geist gleichzeitig eine Anzahlung. Wir lesen erst das Unterpfand in unsere Herzen gegeben. Er bestätigt uns als Bürger der neuen Welt, als Wiedergeborene, bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und er stellt uns auf eine weit über unsere Zeit hinausreichende ewige Rechtsgrundlage. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Denen, die an seinen Namen glauben. Und er bringt dazu, aus der Deckung zu kommen, so wie es Nikodemus gemacht hat. Der hatte jetzt keine Angst mehr vor der Öffentlichkeit. Ihr Lieben, die ihr euch taufen lassen wollt, ihr habt diesem Wort und vielen anderen Worten vom Herrn Jesus geglaubt, habt es ernst genommen und wollt es mit seiner Hilfe zur grundlegenden Richtschnur eures Lebens machen. Ihr wollt dem Herrn Jesus nachfolgen. Und ihr habt damals, wie Nikodemus, ich habe wie Nikodemus damals einen Weg gewählt, der doch hin und wieder auch wieder dem widersprochen wird. Einen Weg, der sich nicht an der Masse orientiert. Und genau das wollt ihr vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt proklamieren, dass ihr verbindlich zu diesem Herrn Jesus gehört. Über solche Leute lesen wir, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und das war nicht nur vor 2000 Jahren so, das ist bis heute so und auch in unseren Tagen. Und wir freuen uns, dass wir das wieder einmal hier auch als Gemeinde miterleben dürfen. Damals und heute war es die öffentliche Dokumentation dessen, was man eigentlich nicht sehen kann, dass da im Herzen etwas geschehen ist, dass es diese neue Geburt gegeben hat, geschenkt von Gott. und dass das Wirken seines Geistes an euch geschehen ist, dass es euch so weit gebracht hat, dass ihr euch für ihn entschieden habt und dass ihr dieses Geschenk des ewigen Lebens schon jetzt bekommen habt. In den Vorgesprächen hat es jeder von euch bekannt, eine solche Entscheidung getroffen zu haben. Und nun wollt ihr das in aller Öffentlichkeit noch einmal unter Beweis stellen. Das ist für uns als Gemeinde ein Jubeltag. 7 Leute, die sich heute taufen lassen, da dürfen wir dankbar sein.